alles mit.
Genau.
Nicht so unruhig, das gibt's nicht.
Gut. Seid ihr bereit?
Immer bereit.
Lass uns mal beten. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du zu uns sprichst durch das Buch der Offenbarung. Wir bitten dich, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns lehrt, besonders jetzt in diesen wichtigen Kapiteln, die hier vor uns liegen, das, was der Geist der Gemeinde sagt. Ja. Wir wollen noch hören, was der Geist jetzt in diesen letzten Tagen zu uns redet und wollen uns diese Warnungen, diese Verheißungen, diese Lobeshymnen und diese Zurechtweisungen zu Herzen nehmen, Jesus. So dass du da dadurch in unseren Herzen arbeiten kannst und dass du dadurch ja an uns wirken kannst, in uns wirken kannst an diesem Tag heute. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Okay. Gibt es Leute hier, die letzte Botschaft nicht gehört haben? Okay, nicht so schlimm. Ich habe gerade gesehen, hier, das ging am 15. August los. So, wir sind jetzt 3 Monate dabei und haben das erste Kapitel abgeschlossen. Was mich natürlich zuversichtlich stimmt für die Zukunft, wie wir vorankommen werden. Das ganze erste Kapitel hat sich um die Offenbarung Jesu Christi gedreht. Um den verherrlichten, auferstandenen Christus, der Gott und Mensch gleichzeitig ist und der sich uns Menschen offenbart und zeigt. Und dieses Kapitel 1 endet damit, dass Jesus sagt, dass er sich als denjenigen vorstellt, der den letztendlichen Feind, den Tod, überwunden hat. Der selber das Leben ist. Der selber das ewige Leben ist. Und er wird genannt der Lebende. Und er wird in Ewigkeit derjenige sein, der Lebende genannt wird. Weil er eine Qualität, der allererste einer neuen Schöpfung war, die eine Qualität von Leben teilt, die Menschheit vorher noch nicht erlebt hat. Deswegen sagt der Paulus auch von 2. Korinther Kapitel 4, dass wir eine neue Schöpfung sind. Eine neue Menschheit, die ins Leben gerufen wird, quasi. Der alte Adam hat eine Menschheit ins Leben gerufen und der neue Adam ebenfalls. Christus. So, und dieser Jesus, der zeigt sich uns nicht einfach nur, sondern aus dieser Offenbarung seiner selbst spricht er zu uns. Und er spricht zu diesen Gemeinden in Kleinasien. Wir wissen, der Johannes war ja auf der Insel Patmos, also vor der türkischen Küste da auf einer Insel gefangen gehalten und hat dort diese Offenbarung empfangen. Und er soll an diese 7 Leuchtergemeinden schreiben. Und wir lesen jetzt einfach mal das erste Sendschreiben und wenn, ja, mal sehen, ob wir das schaffen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Halleluja. Das ist also das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ich selber war ja schon mal in Ephesus. Eines der wenigen antiken Orte, wo in der Bibel die Rede von ist, und ich war dort. Eine sehr imposante Stadt, 500.000 Einwohner hatte sie zu der Zeit. Es war das Bildungszentrum der Antike, könnte man sagen. Diese Bibliothek hat man wieder aufgebaut, eine dreistöckige Bibliothek, was aus massivem Stein, sehr imposant, die vorderste Front davon steht heute wieder und ist wieder aufgebaut worden. Und in Ephesus war auch dieser berühmte Tempel der Artemis, von dem nur noch so ein kleines Mini-Steinchen übrig ist. Halleluja. Da konnten sie schreien, so lange wie sie wollen. Der Tempel ist verfallen und der Tempel Christi steht noch. So, und damals war Ephesus noch am Meer. Das Meer hat sich zurückgezogen, was dazu geführt hat, dass es dort eine sehr, also ist ja alles salzig dort und sehr trocken und sehr karg jetzt alles. Also ist auf jeden Fall trotzdem ein Reisewert. Bei uns war das ein absoluter Reinfall mit dem Reiseführer, den wir hatten, aber eines Tages vielleicht kriege ich eine neue Chance. Okay, und wir wissen, als allererste kam nach Ephesus Apollos. Der war nur kurz da, hat einige Jünger zu Jüngern gemacht. Und dann kam Paulus und hat dort die erste Gemeinde gegründet. Und war dann 3 volle Jahre dort und hat sie gelehrt und hat eine Bibelschule dort eröffnet. Und aus Ephesus heraus hat die ganze Türkei, ganz Kleinasien, das Evangelium gehört. Also hier haben wir eine Gemeinde, die einen riesigen Einfluss auf die ganze Welt hatte, die Missionare ausgesandt hat in alle damals bekannten Erdteile, könnte man fast sagen, und die einen guten Ruf hatte, wie auch Jesus sie ja auch beschreibt, also eine Gemeinde, die viel für ihn getan hat. Und da kommen wir nämlich gleich zu Punkt 1. Jesus lobt seine Gemeinde. Jesus lobt seine Gemeinde. Wir tendieren immer zu Extremen. Besonders wir Deutsche. Wir machen entweder das ganz oder das ganz und es gibt dazwischen nichts. Aber Jesus kann loben und kritisieren. Und das ist was Wunderbares. Und das müssen wir uns von ihm abgucken. Dass wenn wir einander betrachten und einander anschauen und auch unseren eigenen geistlichen Wandel sehen und unsere Gemeinde anschauen und wenn man eine Gemeinde hat, eine Denomination, die Denomination anguckt, dass man nicht nur kritisiert und auch nicht nur lobt. Also Jesus hat eine gesunde, eine ausgewogene Art und Weise zu reflektieren. Etwas anzuschauen und offen und ehrlich seine Meinung zu sagen. Im Positiven wie auch im Negativen. Und Jesus lobt hier die Gemeinde von Ephesus, obwohl da nicht alles hundertprozentig war und obwohl da natürlich Sachen waren, die er zurechtweist und die er auch nicht verschweigt, aber er lobt sie. Und wir schauen uns jetzt, das heißt ja Vers für Vers durch die Offenbarung, also wir gucken uns jetzt diese Löbnisse, kann man das so sagen, diese einzelnen Punkte, in der die Gemeinde in Ephesus gelobt wird. Also nur kurz zu Vers 1, darüber haben wir schon in anderen Teilen gesprochen, dass Jesus derjenige ist, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, dass er derjenige ist, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt, da haben wir drüber gesprochen. Deswegen lassen wir das jetzt aus. Und
ich ziehe das irgendwie, dieser Begriff Engel, weil es geht ja eigentlich, also ich hatte gelesen, es geht eigentlich um die Leiter, das Engel auch mit Leiter. Oder die,
das ist das Wahrscheinlichste, ja.
Ja.
Das Wort Angelos halt bedeutet Botschafter. Und, und das waren wahrscheinlich die Hauptleiter derjenigen Gemeinden dort. Es gibt in Jerusalem heißt es, dass Petrus, Jakobus und Johannes die Säulen, also die wurden als Säule angesehen. Das waren quasi Leiter, die eine besondere Autorität, eine besondere Reife hatten und besonders wichtig und gewichtig angesehen wurden. Mhm. Und hier handelt es sich wahrscheinlich auch um Leiter. Habe ich vor 2 Wochen noch ein bisschen ausführlicher dargelegt.
Mhm.
Genau. So. Es kann natürlich sein, die Engel haben auch dass das falsch ist und die Gemeinden haben irgendwelche Engelswesen, die ihnen zugeteilt wird, die mit einer Adresse und die können Briefe empfangen und geben das dann weiter an alle anderen in der Gemeinde. Kann natürlich auch sein. So, Punkt 1. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Das müsste uns aufhorchen lassen, weil Jesus sagt nicht, ich kenne deine guten Vorsätze. Jesus sieht und bewertet nach dem, was wir tun. Natürlich, wie wir es tun, aber wenn wir uns eine gute Tat vornehmen oder eine Liebestat vornehmen oder wir nehmen uns vor, am Morgen Heute will ich meinen Kollegen nicht mit demselben Hass gegenübertreten wie jeden Tag. Heute will ich sie lieben und will ihnen vergeben, wenn sie mich hassen. Und dann komme ich auf Arbeit und hasse sie und vergebe ihnen nicht. Dann wird Jesus sagen, du hast dir das Richtige vorgenommen, aber ich kenne deine Werke. Ich sehe, was du getan hast. Und durch die ganze Bibel hinweg, von 1. Mose, aber bis hin zur Offenbarung, ist Gott, der Werke belohnt und der Werke beurteilt. Selbstverständlich hat die Herzensmotivation hinter den Werken, das entscheidende Kriterium, aber am Ende ist es doch ein Werk. Wenn ich ein gutes Werk tue, weil ich eine negative Herzenshaltung habe, zum Beispiel ich helfe, irgendeinem alten Mann oder einer alten Frau im Haus immer die Einkäufe hochzutragen, weil ich am Ende an das Erbe reinkommen will, dann ist es offensichtlich eine negative Herzenshaltung und eine böse Tat. Wenn ich aber dieser alten Person helfe, einfach nur um der alten Person willen, weil ich sie liebe, weil sie nicht alleine kann, und ich ihr die Liebe Gottes dadurch zeigen will, dass ich mich ihr zur Verfügung stelle und ihr diene, dann ist es eine gute Tat. Äußerlich für uns gesehen ist es identisch. Die machen keinen Unterschied, weil wir können nicht ins Herz gucken. Aber Gott guckt ins Herz und deswegen sagt er, das eine ist böse und das andere ist gut. Und er kennt die Werke. Jesus schaut nicht auf die guten Vorsätze, sondern auf das, was am Ende, ich muss mich mal drehen, damit ich Licht habe, was am Ende tatsächlich getan wird. Die ganze Bibel bezeugt davon, also da können wir jetzt verschiedene Schriftstellen angucken, 1. Korinther 3, Vers 14, vielleicht, Susanne, kannst du mal 1. Korinther 3, Vers 14 aufschlagen, Thomas, kannst du mal Johannes 5, Vers 28, 29 aufschlagen und dann Christiane, kannst du Hebräer 6, Vers 10 aufschlagen, das lesen wir als letztes. Susanne, kannst du mal vorlesen?
Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen.
Das ist, dieser ganze Kontext ist, Paulus beschreibt das Endgericht für Christen, wo wir belohnt werden. Und er sagt, Christus ist der Grund, auf dem wir bauen. Und wie wir darauf bauen, darauf kommt es an. Und er sagt, wie das Werk aussehen wird, das, was wir am Ende getan haben, das wird Ausschlag geben, ob wir Lohn bekommen oder nicht. Er guckt auf die Werke. Er guckt, das ist das kann für uns entweder eine riesengroße Motivation und Freude sein, eine Vorfreude sein, oder ein Erschrecken. Dass wir anfangen zu zittern und denken, oh Jesus, ich muss was an meinem Leben ändern. Es reizt uns zur Veränderung an. Thomas, kannst du mal Johannes lesen? 8, 5, 28, 29.
Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts.
Die das Gute getan haben. Und die das Böse getan haben. Und das ist nichts, falls gewisse Leute die Lehre jetzt wieder hören und sagen, siehst du, er ist ein Werksgerichtsprediger. Das hat nichts damit zu tun, ob ich gerettet werde oder ob ich gerechtfertigt bin bei Gott. Das ist allein aus Gnade und wenn ich auf sein Opfer vertraue. Aber diese Gnade und dieses Vertrauen hat Folgen und zeichnet sich in meinem Leben ab. Und je nachdem, was ich aus der Gnade Gottes mache, werde ich am Ende belohnt. Das ist, geht aus dem Kontext der Schrift ganz eindeutig hervor. Es sagt Paulus, auch in 1. Korinther 15 ist das, glaube ich, wo er sagt, ich habe die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen, weil ich mehr gearbeitet habe als alle anderen. Er sagt, die Gnade Gottes, der Beweis, dass ich die Gnade Gottes empfangen habe, ist, dass ich gearbeitet habe. Dass ich Werke getan habe. Und so können wir jetzt auch noch Titus 2 auspacken und noch ganz viele andere Schriftstellen, die das belegen. Jesus guckt auf unsere Werke. Und jetzt darf Christiane Hebräer 6, Vers 10 vorlesen.
Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt. Ihr habt anderen Christen geholfen und tut es noch. Damit zeigt ihr eure Liebe zu ihnen.
Ja, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was wir tun. Unsere Werke vergisst er nicht. Ich lese das mal noch in meiner Übersetzung, weil das leitet uns nämlich direkt zum nächsten Punkt. Jesus kennt nicht nur unsere Werke, sondern er kennt auch unsere Bemühungen. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Jesus kennt nämlich nicht nur unsere Werke, sondern er kennt auch unsere Mühe, unsere Bemühungen. Sagt er ja in Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Dieses Wort Bemühungen ist ein ganz interessantes Wort. Das ist das Wort Kopos. Und das bezeichnet die Müdigkeit, die Erschöpfung, die durch Anstrengung und die durch Anstrengung und Bemühung kommt. Dieser Zustand, wenn ich arbeite und meine Kraft geht runter, ich kann nicht mehr und ich bemühe mich und ich gebe wirklich alles in mir drin. Jesus sieht das. Er kennt unsere Bemühungen. Er sieht, wenn wir uns aufreiben für das Reich Gottes. Er sieht, wenn wir uns, wenn wir wirklich mit ganz, wenn wir Zeit, wenn wir Kraft investieren, so dass andere Sachen, hinten runterfallen und wir uns um die, um unsere eigenen Hobbys und was weiß ich. Er sieht das alles. Er sieht die Bemühungen. Und er schätzt es so sehr. Wenn wir uns selbst vergessen und liebt es, wenn wir uns mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Leib, mit allem, was wir sind, mit ganzer Kraft hineingeben in das Reich Gottes. Halleluja. Also wenn das keine Mitarbeiter-Motivationspredigt jetzt ist, dann weiß ich auch nicht. So, er liebt es. Und genau dasselbe Wort, was wir in Offenbarung 2 sehen, sehen wir halt auch hier in Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse. Liebe reibt sich selbst auf. Liebe verschenkt sich selbst. Liebe gibt sich hin. Ohne Rücksicht darauf, ob ich jetzt was gewinne oder ob ich jetzt Verlust erleide. Jesus hat sich bemüht. Nicht wie wir das im Deutschen sagen, er hat sich stets bemüht, was Note 5 ist im Arbeitszeugnis, sondern Jesus hat diese Bemühung auf sich genommen, das Kreuz zu tragen. Diese totale Erschöpfung bis hin zum Tod. Aus seiner Liebe heraus. Christus schätzt es sehr und vergisst es nicht, wenn wir uns aufreiben für seinen Willen und sein Werk. Jesus lobt die Gemeinde, nicht nur für die, er sagt nicht, erkennt man nicht nur die Werke und die Bemühungen, sondern er sagt, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Und diese ersten drei Punkte sind ganz interessant, weil die haben alle mit Anstrengungen, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen und mit Mühsal zu tun. Wir lesen mir nichts von dem Easygoing Gospel, wo wir name it and claim it uns zurücklehnen können und es fällt uns alles in den Gnadenschoß, sondern hier lesen wir von einer Gemeinde, die die Gnade Gottes empfangen hat. Und es ernst genommen hat und angefangen hat, für die Wahrheit, für die Sache der Gerechtigkeit, für die Sache der Wahrheit, für die Sache der Liebe Opfer zu bringen. Halleluja. Jesus kennt das standhafte Ausharren. Auch das hat mit Schwierigkeiten zu tun. Ausharren müssen wir da, wo wir Sachen ertragen, von denen wir eigentlich fliehen wollen, die wir eigentlich abschütteln wollen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, aber wir ertragen das. Und dieses Wort Ausharren, wenn ihr da mal in eure Konkordanz guckt, ist ein Schlüsselbegriff in der ganzen Bibel. Wir lesen, wir singen ja dieses Lied, was so im Deutschen so furchtbar ist. Im Englischen heißt es Strength Arise.
Es liegt Kraft in dem Wort.
Genau, es liegt Kraft in dem. Das ist, irgendwie klingt das halt komisch, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Aber das ist genau dieses aus Jesaja, die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft und werden auffahren wie Adler. Und dieser Begriff Ausharren hängt im Neuen Testament, wenn du es genau anguckst, auch mit unserem Heil zusammen, mit dem ewigen Leben, mit dem Ausharren bis ans Ende. Denn Ausharren um des Ausharrens Willens ist natürlich eine sehr entmutigende Sache, aber Ausharren bis ans Ende, Ausharren mit der Hoffnung auf eine Verheißung, das ist etwas, was total Frucht bringt bis in Ewigkeit. Und was wir uns angewöhnen müssen, selbst wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, selbst wenn Gott uns an einen Ort gestellt hat oder einen Dienst gestellt hat oder in einen Kollegenkreis gestellt hat und wir wissen, wir sollen hier sein, aber es ist furchtbar, wir sehen überhaupt keine Ergebnisse, dann heißt es ausharren. Wenn wir, und das kennen wir ja fast gar nicht, wenn wir leiden für das Evangelium und Entbehrungen auf uns nehmen, weil wir Jesus bekennen, dann heißt es ausharren. Wenn wir Matthäus 24, Vers 13 aufschlagen, hat man nur einige wenige Schriftstellen rausgesucht. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jesus redet hier über all die Dinge, die in den Endzeiten passieren, was passiert vor seiner Wiederkunft. Und er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und da sehen wir eindeutig, dass eben die Sendschreiben nicht nur ein Sendschreiben sind an die Gemeinde von Ephesus von vor 2000 Jahren, sondern dass sie im Buch Gottes aus einem bestimmten Grund stehen. Nichts steht da zufällig. Eine Sache würde Johannes aufschreiben und da sagt Gott ihm, schreibt es nicht auf. So, also da ist es nicht zufällig, dass wir die Sendschreiben hier drin haben. Und sie geben uns das mit. Sie geben der Gemeinde von heute mit, was sie braucht für die letzten Tage. Und für die und Jesus sagt es hier auch, dass Ausharren am Ende extrem wichtig sein wird. Wir haben gar keine Vorstellung davon, was unser friedliches, demokratisches Europa umtreibt. Was für Kräfte im Unsichtbaren am Werk sind, die Atmosphäre bereiten und die warten darauf, loszuschlagen. Und die bereit sind, den Antichristen hervorzubringen. So, und so sind wir gerufen, jetzt, da wo wir es so einfach haben und alles so easy going ist, zu lernen, dass wir ausharren. Das war einer der Lieblingssätze von Felix. Ich bin immer ein bisschen genervt, weil er das immer und immer wieder gesagt hat. Wie lernt man ausharren? Durch ausharren. So, wir lernen ausharren, indem wir es tun, indem wir es anfangen und indem wir, ich habe ein paar Bibelverse, die würden was anderes sagen, ist egal, jetzt im Kleinen, in unseren kleinen Nöten, in unseren kleinen Schwierigkeiten dran zu bleiben, nicht die Hoffnung zu verlieren. Und ausharren ist ja nicht ein passives, ich setze mich hin und warte ab, sondern ist ein, ich ergreife mit meinem Herzen, mit meinem Mund und meinen Gedanken immer wieder die Wahrheit, ruf sie mir ins Gedächtnis, halte mich fest an den Verheißungen Gottes, stelle mich auf sein Wort, auf seine Verheißung und sage, Gott hat es gesagt und es wird zustande kommen. Das ist ausharren. Sich immer wieder neu bewusst zu machen, meine Hoffnung ist nicht vergeblich. Wenn wir mal Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 10, Vers 36, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Wir müssen ziemlich durchrasen, aber ich habe wirklich den Anspruch, heute das Sendschreiben abzuschließen.
Welches Buch heißt
das? Hebräer 10, Vers 36. Da heißt es, standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Elberfelder sagt, Ausharren habt ihr nötig. Ich sage, ja, Amen, das stimmt. Wir haben es nötig, dass wir ausharren, weil wir in einer bösen Welt leben und weil die Verheißungen Gottes viele von den Verheißungen Gottes für uns eben noch in der Zukunft liegen. Und wir sie eben noch nicht alle vor unseren Augen sehen, sondern wir glauben daran, wir halten fest daran, wir harren aus. Und wie viel mehr ist es ist es wahr und wichtig und wertvoll für eine Gemeinde, die eben in der Verfolgung ist, die in der Drangsal ist, die leidet für ihren Glauben, die in Konzentrationslager gesteckt werden für ihren Glauben. Wir haben erst heute wieder über Corrie ten Boom am Lagerfeuer, über Corrie ten Boom geredet, die durch die Hölle auf Erden gegangen ist und sie ausgeharrt hat. Und Betsy, ihre Schwester, gibt ihr kurz vor ihrem Tod eine Prophetie und sagt, du wirst ein großes Haus haben und wirst all diese kaputten Seelen, die von der SS und die Opfer vom Holocaust, du wirst die alle in einem Haus haben und die werden seelisch heilen dort. Und dann ein paar Stunden später war sie gestorben. Und er wird sagen, du wirst noch dieses Jahr wirst du freikommen aus dem KZ Ravensbrück. Unmöglich. Und kurz nach Weihnachten ist sie freigekommen.
Durch ein Versehen.
Ja, wie genau das zustande kam, weiß ich jetzt nicht. Und Gott hat alles eingelöst und hat sich als treu erwiesen. Und mit diesem machtvollen Zeugnissen, die sie erlebt hat, ist sie in die ganze Welt gereist. So, Ausharren haben wir nötig. Was die Gemeinde in der Nazizeit, die wahre Gemeinde in der Nazizeit durchgemacht hat, ist uns eine Vorschattung von dem, was uns erwartet. Die Bekenntnisgemeinde. Nicht die Mitläufergemeinde, die sich anpasst an die Welt, genauso wie sie es heute tut. Und sie tun so, als ob sie, wir hätten nicht mit Hitler eins gemacht. Und das ist alles so eine Heuchelei und so. Na egal. Okay, dann kommen wir weiter. Halleluja. So, Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, da heißt es, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Halleluja. So, was bedeutet das jetzt? Jesus lobt seine Gemeinde dafür, dass sie Böse nicht ertragen kann. Wer sind diese Bösen? Das sind nicht die Bösen. Menschen sind ja alle Menschen böse. Sondern es geht hier nicht um Menschen draußen von der Welt, die nichts mit Gott zu tun haben und die nichts in der Gemeinde zu tun haben. Dass wir die nicht ertragen können und deshalb nichts mit denen zu tun haben wollen, das ist überhaupt nicht so gemeint. Sondern als böse, noch viel böser, sind eigentlich in Gottes Augen diejenigen, die sagen, sie gehören zu Christus, sie gehören zu Jesus. Aber sie leben so, wie es ihm gefällt. Und sie bleiben in ihrer Sünde. Das ist das, wie das Neue Testament einen bösen Menschen charakterisiert. Jemand, der scheinheilig ist. Und wenn wir die Prophezeiung von Paulus in 2. Timotheus 3 wahrnehmen, wird das eine gigantische Massenbewegung in den letzten Tagen werden. Sie wird dort nicht so genannt, aber es ist in der Offenbarung, wird sie dann ganz klar als solche bezeichnet, die Hure Babylon. Sie sagt, sie gehört zu Christus, aber hurt mit 1000 anderen Liebhabern rum. Und ihr Herz ist gespalten. Und das sind böse Menschen und die Gemeinde von Ephesus konnte sie nicht ertragen. Sie hat sie rausgeschmissen, buchstäblich. Lass uns das mal angucken, nicht, dass ihr denkt, was erzählt ihr denn jetzt für einen Quatsch. 1. Korinther 5, Vers 13. Vers 11. Oder lesen wir ab Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich ein Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht zu richten die, welche drinnen sind? Elberfelder sagt, richtet ihr die, die drinnen sind. Die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Sünde und Boshaftigkeit alleine ist schon schlimm genug. Aber Sünde und Boshaftigkeit getarnt unter einem christlichen Mantel, das erregt die Eifersucht und den Zorn Gottes. Und eine Gemeinde, die ihren Gott kennt, wie die Gemeinde in Ephesus, wird den Bösen nicht ertragen. Sich an die göttliche Anweisung halten, erst unter 4 Augen, dann unter 6 Augen oder 8 Augen und dann vor die ganze Gemeinde. Und wenn er da nicht Buße tun will, soll er es wie ein Zöllner und wie ein Unreiner sein oder wie ein Sünder. Matthäus 18. So, und natürlich ist es nicht so, dass wir Deutsche wollen natürlich ein Gesetz aufstellen. So, jetzt haken wir das ab, die Ermahnung, und dann gleich zum nächsten Punkt. Das sind natürlich Prozesse, die sich entwickeln. Jeder Mensch ist sehr wertvoll, hat seine eigene Geschichte, hat andere Herausforderungen. Aber es gibt einen Punkt, wo es ein zu spät gibt und wo ein, was heißt zu spät? Ein zu spät gibt es nie, solange ein Mensch auf der Erde lebt. Aber es gibt einen Punkt, wo die Geduld einer Gemeinde am Ende ist. Weil am Ende die Ehre Gottes auf dem Spiel steht. Und die Idee, dass meine private Sünde die anderen ja nichts angeht und das keine Auswirkungen hat auf die anderen, kommt nicht aus der Bibel und ist nicht schriftgemäß. Sünde hat Einfluss auf den ganzen Leib. Und deswegen ist es so wichtig, und jeder, der Sünde richtig versteht und der Jesus richtig kennt, der freut sich darüber, dass andere mich auf meine Sünde hinweisen, wenn ihnen was auffällt, wenn sie Sachen sehen bei mir, wo sie merken, da ist eine Tendenz hin, da wird das Fleisch gepflegt oder was auch immer. Halleluja. So, in so einer Gemeinde wollen wir natürlich auch sein. Wenn wir zum Beispiel mal Psalm 50 aufschlagen, ich merke schon, das wird nichts mehr der Zeit heute. Aber ihr habt ja alle Mittagsschlaf gemacht, ihr könnt ja alle länger machen heute.
Ja, genau.
Psalm 50. Psalm 50. Da lesen wir von solchen, die Gott als böse ansieht. Psalm 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleugnest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. So, Gott sagt, das Problem von diesem Gottlosen ist nicht unbedingt, dass er die Sünde tut, sondern dass er, Gott fühlt sich so angegriffen, so beleidigt, seine Eifersucht ist erregt. Weil der Gottlose, der im Herzen gottlos ist und der sich um Dreck schert um die Worte Gottes und um die Satzungen und Gebote Gottes, dass er den Mund Gottes in seinen Mund nimmt. Dass er sagt, ich lebe so, wie es Gott gefällt. Und da ist ein Riesenunterschied zwischen einer Person, die ernsthaft Jesus nachfolgen will und in Sünde gefallen ist und Buße tut und umkehrt, und einer Person, die sagt, sie will Christus nachfolgen, aber Sünde begeht und davon nicht umkehrt und sagt, lass mich doch in Ruhe, was willst du von mir, ist doch alles aus Gnade oder was auch immer da für Sprüche kommen. So, und da ist es ganz wichtig, dass wir alle zuallererst natürlich für unser Herz und dann, dass wir auch Verantwortung übernehmen für unsere Geschwister. Klar, man kann an vielen Seiten vom Pferd runterfallen, hinten, vorne, oben, unten, überall. Aber es hilft nichts, wenn wir diese Dinge verschweigen, sondern wir wollen auch diesen Teil des Evangeliums ergreifen und von neutestamentlicher Gemeinde und auch in unserer Mitte die Bösen nicht ertragen. Was natürlich zuallererst bedeutet, dass ich das Böse in mir nicht ertrage. Dazu könnt ihr noch Schriftstellen aufschreiben, 2. Korinther 11, Vers 26 und 2. Timotheus, Kapitel 3.
Ich mach mal langsam.
2. Korinther, Moment, ja, doch, 2. Korinther 11, Vers 26 und 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Herzlich willkommen, Bruder Böttcher. Setz dich. Du hast die krassen Sachen gerade verpasst. Okay, Halleluja. Gehen wir weiter. Du kannst die Bösen nicht ertragen. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingspunkte natürlich. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, aber es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Das ist immer jetzt in Vers 2, das ist immer noch stimmt, Ende von Vers 2. Die falschen Apostel prüfen. Überhaupt Apostel, Dienste, Prediger prüfen. Oh, das ist so aus der Mode gekommen. Und es ist so wichtig, dass wir das zurückholen. Und nicht in einem kritischen Geist, wo wir unbedingt das Schlechte suchen wollen, sondern wo wir automatisch, weil wir das Wort Gottes kennen, weil wir die Schriften kennen, weil wir wissen, wie unser Jesus ist, dass uns Dinge auffallen, die dass uns zwei Dinge können uns sollten wir prüfen. Erstens der Inhalt der Predigt, die wird mit dem Verstand geprüft anhand des Wortes Gottes. Klar, der Heilige Geist hilft uns, gibt uns Hinweise. Ja, Celine und ich haben heute schon das zweite Mal, dass wir heute hier schon das vorher besprochen haben. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir müssen die Zeit schaffen, deswegen habe ich keine Zeit für Gespräche. Und dann sind nicht nur die falschen Apostel, die falsches lehren, sondern es sind auch die falschen Apostel, die aus der falschen Motivation heraus lehren. Die das Evangelium benutzen als Mittel zum Gewinn. Das muss nicht unbedingt ein finanzieller Gewinn sein, sondern ein Gewinn für das Ego. Ein Gewinn für den eigenen Dienst, mein eigenes Reich, was ich baue. Eigene Anhänger, eigene Leute, die mir hörig sind. Auch das sind falsche Apostel. Wenn wir mal 2. Korinther Kapitel 11 aufschlagen. Verse 13 bis 15. Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Haben wir die Werke wieder. Paulus sagt, es gibt falsche Apostel, die sich als Apostel, und heute nennen die sich vielleicht, also es gibt auch genügend Leute, die sagen, dass sie Apostel sind, die falsche Apostel sind. Aber heute üblicherweise nennen wir uns jetzt nicht mehr Apostel, sondern wir sind der Pastor XY oder sonst irgendwas. Und Paulus sagt, es gibt solche, die sich nach außen hin zugeben, als ob sie Christus angehören. Und er zieht diese krasse Parallele. Es ist genauso wie der Teufel, der sich als Engel des Lichts darstellt. Und er nennt diese falschen Apostel nicht verführte Diener von Christus oder Leute, die Jesus lieb haben, aber eine andere Betonung haben oder eine andere Frömmigkeitsform, sondern er nennt sie die Diener des Teufels. Er nennt sie, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes. Wenn auch seine Diener sich verkleiden. Unter Diener des Teufels verstehen wir manchmal so, keine Ahnung, so ein Satanist, der hier so ein Pentagramm obendrauf hat und der dann in irgendwelchen Lumpen irgendwelche Ziegen opfert. Klar sind das auch Diener des Teufels. Aber Christus sagt, diejenigen, die fromm daherkommen, vielleicht sogar viele richtige Sachen sagen, dass das Diener des Teufels sind. In der Gemeinde, auf der Kanzel. Nicht Diener Gottes, sondern Diener des Teufels. Das ist eine Tatsache, die der Gemeinde heute so in unserem deutschsprachigen Raum und so wie ich das in meiner beschränkten Wahrnehmung im europäischen, westlichen Raum sehen kann, das ist eine Tatsache, der Gemeinde völlig unbewusst ist. So denken wir gar nicht, dass da ein Prediger kommen könnte und der sagt, er liebt Jesus, aber in Wirklichkeit ist das ein Diener des Teufels. So weit, da kommen wir gar nicht drauf. Und umso wichtiger ist, dass es wir über diese Dinge Bescheid wissen. Und dass wir fähig sind, Lehre zu prüfen, dass wir unsere Bibel kennen. Und dass wir, wenn wir uns nicht sicher sind, dass wir Geschwister sind und über Wahrheit reden, dass die Sache der Wahrheit, das Anliegen der Wahrheit, dass das in unseren Kreisen einen Raum hat, dass das ein Thema ist. Jesus lobt das prüfende Hinterfragen von Diensten und Predigern und deren öffentliche Brandmarkung. Er sagt, du hast sie als Lügner erkannt. Sie sind Lügner. Sie tun nur so, als ob. Sie haben gelogen. Hast du schon dreiviertel? Nein, das gibt es ja gar nicht. So, und dann können wir mal Punkt 6. Da steht dann in Vers 3, Offenbarung 2, Vers 3. Du hast schweres Ertragen und standhaftes Ausharren. Er wiederholt sich quasi nochmal und sagt, um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Es ist in dem Herzen der Gemeinde der Epheser war eine Leidenschaft und eine Hingabe an den Namen Christi. An den Namen, durch den sie Heil empfangen hatten. Wenn du das in der Apostelgeschichte liest, die Erweckung in Ephesus, eine gewaltige Erweckung. 30.000 Tageslöhne haben sie verbrannt in Form von Zauberbüchern. Und sie haben ihre ganzen Götzenzeug alles weggeschmissen auf einen riesengroßen Scheiterhaufen und haben sich Christus komplett geweiht. Und sie wussten, in diesem Namen sind wir frei geworden. Und sie haben den Schatz dieses Namens in ihrem Herzen getragen. Und Jesus sieht das und er lobt das. Wenn wir Apostelgeschichte 5, Vers 41 lesen, da heißt es, Johannes und Petrus gingen weg vom Hohen Rat voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Der Name, der uns befreit, der Name, der über alle Namen ist, den Gott hoch erhöht hat, für den dürfen wir leiden. Halleluja. Was für eine Ehre. Die Ehre haben die Engel nicht. Wir dürfen für diesen Namen leiden. Oh, dass wir doch die Angst vor Leid und vor dieser Schmach Christi verlieren würden. Da empfehle ich natürlich auch gerne meine eigene Predigt über die Schmach Christi. So, und dann kommen wir weiter. Jesus lobt seine Gemeinde nicht nur, haben wir schon gesagt, sondern Jesus kritisiert sie auch. Beziehungsweise, dass sie in der 7 Cent schreiben und 5 von ihnen kritisiert er. 2, das waren die kleinsten in den Augen der Welt, die jämmerlichsten Gemeinden, die eigentlich kurz vor dem Verschwinden waren, die kritisiert er nicht. Halleluja. Danke, Jesus. So, und hier diese starke, machtvolle Gemeinde, die so viel Einfluss hatte, so viel für Jesus gelitten und durchgemacht hat, die ganze Türkei evangelisiert hat, wird jetzt von Jesus kritisiert in Vers 4. Und er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Oh, Halleluja. Regelmäßig müssen wir zu solchen Bibelversen zurückkommen, die uns das Herz durchbohren und die uns auf den Prüfstand stellen, wie es um unseren geistlichen Wandel, um unsere Beziehung zu Jesus aussieht. Wie Paulus sagt, du kannst in den Engeln, in Engelszungen, in den Sprachen der Engel reden. Die schönsten und herrlichsten Stimmen und alle möglichen Wundertaten haben. Aber wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. Nichts, nichts, nichts. Das war die Erweckungspredigt von Evan Roberts. Ich lese gerade ein Buch über Evan Roberts. Da war an dieser... hat nur diesen Bibeltext vorgelesen und hat immer reingerufen, du bist nichts, nichts, nichts. Und die Leute fingen an zu weinen, Buße, lagen da rum in den Gängen und haben geweint und geschrien um ihr Heil. Und dann stand dort einer auf, Halleluja, Jesus hat mir die Schuld vergeben. Der andere bricht nochmal zusammen und Halleluja. So, ohne Liebe sind wir nichts. Das ist so wichtig, uns das immer wieder in Ordnung zu rufen, was bei Gott das Wichtigste ist. Gott ist ein Gott der Prioritäten. Er sagt zu den Pharisäern, ihr verzehntet den Kümmel und die Minze, aber habt die wichtigen Dinge des Gesetzes, da haben wir es wieder, des Gesetzes, habt ihr außer Acht gelassen. Die Liebe, die Barmherzigkeit und das gerechte Gericht. Ihr habt die wichtigen Dinge außer Acht gelassen. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. So, Gott ist ein Gott der Prioritäten und seine allerhöchste Priorität ist unser Herz und die Frage, lieben wir? Lieben wir Gott und lieben wir unseren Nächsten? Markus 12, Vers 28 bis 30, könnt ihr das nachlesen? Das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. Und das zweite ist, ihn gleich deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier haben wir eine Gemeinde, die in all ihrer Arbeit und in all ihrer Mühe und in all ihrem Leid und in all ihrer Anstrengung für das Evangelium, für das Reich Gottes, das Wichtigste verloren hat. Ein liebendes Herz für Christus. Leidenschaft, Faszination, Hingabe an den, der sie befreit hat. Ist das nicht verrückt, dass Jesus sie lobt und wir denken, boah, was für eine Gemeinde. Und Jesus schiebt das alles beiseite, diese ganzen Werke, und guckt direkt ins Herz hinein. Und er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Wenn ihr euch das vorstellt, ist es wie so ein Siegertreppchen. Habt ihr das auch in der Schule gesagt? Siegertreppchen fürs Sportfest. Erster, zweiter, dritter Platz. Ja, ich kam noch nie drauf. Ich stand da nie. Und so ein Siegertreppchen ist in unserem Herzen. Es gibt einen ersten Platz, einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Und die Frage ist, wer ist in deinem Herzen auf dem ersten Platz? Ist da Jesus? Ist Jesus das Zentrum deines Seins? Drehst du dich um ihn, sitzt er auf dem Thron deines Herzens und du liebst ihn mit Inbrunst, du erfreust dich an ihm, du verbringst Zeit mit ihm, du hast Leidenschaft für ihn. Oder ist da irgendetwas anderes auf dem Thron? Das ist Jesus wichtiger, wirklich wichtiger als alles andere. Die anderen Sachen sind auch alle wichtig, aber das ist das Wichtigste. Maria und Martha hatten Jesus zu Gast. Und die Martha ist am Rotieren und in die Küche und zum dahin und Wasser holen und dieses und jenes und bedient die Leute. Und die Maria setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm einfach nur zu wie alle anderen. Und dann kommt die Martha und schimpft mit Jesus. Und man kann den Unterton richtig raushören. Warum kannst du dir das endlich mal sagen? Dass sie mal ihren Hintern erheben sollte und mal mit anpacken sollte. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, Halleluja, zweimal, Martha, Martha, du bist besorgt um vieles. Eins aber ist nötig, eins ist wichtig. Maria hat das Bessere erwählt, was nicht von ihr genommen werden wird. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Diese Leidenschaft und die Hingabe an Jesus ist das Wichtigste, was wir bewahren müssen in unserem ganzen Leben. Eine der Hauptversuchungen der Endzeit, Matthäus 24, Vers 12, wird sein, dass die Liebe der vielen, oder auch anders übersetzt, die Liebe der meisten, erkalten wird. Und da ist nicht Philia oder Eros oder sowas, sondern da steht Agape. die göttliche Liebe, die uns mit Christus verbindet, die wir von ihm empfangen und ihm zurückgeben und an den Nächsten weitergeben. Und die Liebe der vielen wird erkalten. So, uns ist so wichtig, dass wir das kultivieren und lernen in unserem easygoing Leben, wo wir kaum Herausforderungen haben, ja, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. So richtige Herausforderungen, so richtig krass mit, ja, ihr wisst schon, was ich meine, haben wir ja nicht. Dass wir das kultivieren und lernen, uns die Bibel zu nehmen, uns über Jesus etwas durchzulesen und dann Gemeinschaft mit ihm zu haben, durch das Wort Gottes, geführt vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist an uns eine Bibelwort erinnern kann und ihr merkt auf einmal. Und auf einmal erinnert ihr euch an eure Gebetszeit. Er ist der mit den Augen wie Feuerflammen. Und auf einmal siehst du ihn vor dir, die Augen wie Feuerflammen, und du dankst für seine Feuerflammen, hast Gemeinschaft mit ihm, redest mit ihm über seine Feuerflammen. Du siehst ihn auf einmal, wie er sich niederbeugt und den Jüngern die Füße wäscht. Und dann siehst du ihn vor deinem inneren Auge, wie er sich vor dir niederbeugt und dir die Füße waschen will. Und dein Herz bricht über deine Kälte und deine Not. Und dann gibst du dich ihm wieder neu hin und betest ihn wieder neu an und bist ihm wieder neu ergeben. Es ist so wichtig, dass wir das kultivieren. Dass wir regelmäßig, und das meine ich, wenn ich sage stille Zeit, dass wir Liebeszeiten mit Christus haben. Nicht, dass wir unsere Gebetslisten abarbeiten. Ich habe nichts gegen Gebetslisten. Spätestens, wenn du eine Stunde gebetet hast, brauchst du eine Gebetsliste, wenn du weitermachen willst. Damit du dich nicht verrennst. So, aber diese Zeiten des Gebetes, wo wir einfach nur vor Gott sind, wo wir einfach nur unseren Christus lieben. Wenn wir mal an die letzten Worte von Paulus denken, 2. Timotheus, der letzte Brief, kurz bevor Paulus hingerichtet wurde. Er sagt, es ist soweit, mein Leben wird als Blut, als Opfer geopfert. Ich werde nicht mehr lange leben. Mein Ableben steht kurz bevor, sagt er. Und er sagt in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die, also mit dem, er hat den, der hat den Tod vor Augen, er weiß, ich werde nur noch Stunden, vielleicht Tage leben. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Halleluja. Halleluja. Die Erscheinung Gottes, die Erscheinung Christi lieb gewinnen. Wenn wir von Jesus lesen in den Evangelien, dann soll das an uns etwas auslösen. Du kannst nicht, wenn du frisch verliebt bist, kurz vor der Hochzeit bist, und das ist ja die Gemeinde in der Endzeit, dieser kurz vor der Hochzeit, kannst du nicht deinen Bräutigam sehen und keine Braut, die wirklich verliebt ist, sieht ihren Bräutigam und ihr Herz bleibt leer und trocken und ja, ist halt Hochzeit, machen wir das halt auch noch und dann kann ich wieder auf Arbeit oder sonst irgendwas. Nein, man sieht den Partner und denkt, endlich, bald ist es soweit, bald sind wir verheiratet, bald können wir zusammenkommen, bald sind wir für immer zusammen und sind eins und können diese völlige Einheit einer Eheschließung eingehen. Da ist eine Leidenschaft da, da ist eine Vorfreude da, da ist eine Freude da. Und das ist genau das, wenn Jesus als der Bräutigam vorgestellt wird in Offenbarung Kapitel 19. Und die Gemeinde als die Braut, dann ist es genau das, worum es ihm geht, um eine Herz-zu-Herz-Liebesbeziehung. Nicht, dass Jesus jetzt hier mein Boyfriend wird oder so, oder ich mit ihm jetzt date oder sowas, sondern dass da eine Herz-zu-Herz-Beziehung ist. Jesaja, der Prophet, sagt, ich werde ihnen, also spricht Gott durch ihn und sagt, ich werde ihnen einen Namen geben, besser als Söhne und Töchter. Wenn du heute so im charismatischen Lager rumguckst, dann ist so, das Nonplusultra ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist super und das ist eine Herrlichkeit und es ist schön. Und dann kommt Jesaja und sagt, ich gebe euch einen Namen besser als Söhne und Töchter. Und das ist der Name Braut. Weil meine Kinder sind nah an meinem Herzen. Denen erzähle ich fast alles. Aber die intimsten, die engsten Geheimnisse, die Person, die mich am besten kennt, das ist meine Ehefrau. Meine Braut. Halleluja. Und diese leidenschaftliche Beziehung ist so wichtig, dass wir die bewahren und dass wir immer wieder unsere Herzen überprüfen. 2. Korinther 11, 23. Prüft euch selbst, sagt Paulus da, dass wir uns überprüfen. Ist unser Herz noch da, wo es hingehört? Und das wird eine der hauptsächlichen Dinge sein, die wir am Freitag auf der Gemeindefreizeit dann ein bisschen praktischer noch angehen und füreinander beten werden und wo wir uns austauschen werden. Ist mein Herz noch so leidenschaftlich Jesus gegenüber, wie es mal war? Denn wir wollen ja die Zeit nicht mehr. Jesus kritisiert nicht nur, wenn er sagt, das hast du falsch gemacht, boom, jetzt die Pforten der Hölle auf und weg mit dir, sondern er gibt seiner Gemeinde Anweisungen. Und das erste ist, bedenke, sagt er, 3,1, Vers 5 steht das, bedenke, wovon du gefallen bist. Also bedenke bedeutet nicht empfange vom Geist oder irgendwelche, sieh eine Vision, sondern schalt deine Rübe an und denke, erinnere dich, was du einmal hattest und jetzt nicht mehr hattest und jetzt nicht mehr hast. Erinnere dich, wie deine Beziehung zu Jesus war, vor meinetwegen vor 5 Jahren oder lass es vor einem Jahr gewesen sein. Und reflektiere und überlege, habe ich etwas verloren oder habe ich etwas dazu gewonnen? Bin ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gegangen oder bin ich abgestiegen? Bedenke doch, wovon du gefallen bist. Erinnere dich daran, wie herrlich das war, als du die Bücher verbrannt hast, als du dich ganz hingegeben hast, als du von deiner Familie verstoßen warst und du wusstest, Jesus ist bei mir. Denk doch daran, wie das war, als du dich frisch bekehrt hast, als du auf einmal gesehen hast, Jesus nimmt mich an, er liebt mich, er hat mir vergeben. Denk doch daran, wie das war, als du das allererste Mal gesehen hast, Jesus starb für mich. Hat das Kreuz getragen und ich bin gerecht gesprochen, weil er mich geliebt hat bis zum Ende. Denke doch daran, was da in dir vorging, was es in dir ausgelöst hat. Reflektiere dich selber. 2. Korinther 13, Vers 5 steht das und in Galater 6, Vers 4 sind solche Bibelverse, die uns dazu aufrufen, unser Gehirn anzuschalten und darüber über unseren eigenen geistlichen Zustand nachzudenken. Der Feind will uns davon abhalten. Mit allen möglichen Infos, mit allen möglichen Dingen, die nicht so wichtig sind, dass wir darüber nachdenken. Aber der Herr möchte, dass wir über unsere Beziehung zu ihm nachdenken. Erstens, nehmen wir es mal A, prüf dich selbst, Punkt A, vergleiche, wie dein Leben mit Gott vorher war. Punkt B, stelle Fragen. Bin ich von was gefallen? Bin ich besser geworden? Bin ich schlechter geworden? Also nicht schlechter geworden in dem Sinne, sondern wie sieht es mit meinem Herzen, mit meinem Leben aus? Und drittens, ziehe Schlüsse daraus. Triff Entscheidungen. Und die erste Entscheidung, zu der uns Jesus hier rät, ist, tu Buße. Ich habe schon viel geredet über Buße. Wir bekennen unsere Sünde, es tut uns leid, wir kehren um, was bedeutet, wir tun es jetzt nicht mehr so. Das ist Buße. Ein Wandel, eine 180-Grad-Drehung. Wir kehren um, sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen nichts damit zu tun haben. Ich will nicht mehr auf diesem Weg in die Lauheit abgleiten, sondern ich möchte mir ein leidenschaftliches, feuriges Herz bewahren. Und dann sagt er, tue die ersten Werke. Halleluja. Als ich ganz frisch bekehrt war, war einer in der Gemeinde und der hat über diese Bibelstelle gepredigt und hat gesagt, tue die ersten Werke, und dann ist man in zwei Gruppen zusammengegangen und ich war da mit einem, den ich überhaupt nicht kannte, und dann sollten wir darüber reden, wie das denn war, als wir uns bekehrt hatten. Und ich war erst ein paar Wochen oder so bei Jesus, wusste gar nicht, was ich dem erzählen sollte, weil ich ja selber noch ganz frisch war. Und ich habe gesagt, na, ich habe irgendwie mehr Bibel gelesen vor 3 Wochen. Jesus ruft uns, also hier ist eine Gemeinde, die nicht erst seit einem Jahr Christ ist, sondern die 15, 20, 30 Jahre, die, keine Ahnung wie genau, wann Paulus in Ephesus war, 20, 30 Jahre werden es bestimmt gewesen sein. 40 Jahre, gut, dann sind es 40 Jahre. Gut, dass jemand so vorbereitet auf die Offenbarungslehre. So, das sind Leute, die sind schon ein bisschen länger dabei. Und Jesus sagt, ihr erinnert euch, was ihr getan habt. Was ihr wirklich getan habt. Nicht nur, was ihr gefühlt habt, wofür ihr dankbar wart, sondern was das in euch ausgelöst hat, was ihr getan habt. Und du kannst selber dich fragen, wie war ich, als ich frisch bekehrt war? Was habe ich da gemacht? Als Jesus mich richtig gepackt hatte und ich wusste und auf einmal ich für ihn 100% leben wollte, was habe ich da gemacht? Ich habe meine Sünden bekannt, ich habe die Bibel gelesen, ich bin ins Gebetstreffen gegangen, ich habe jeden Tag mir Zeit genommen für ihn und was auch immer kannst du denn bei dir ausfüllen. Und Jesus sagt, wenn du die erste Liebe haben willst, tu die ersten Werke. Geh wieder dahin zurück und mach das einfach wieder. Und die erste Liebe wird wiederkommen. Die Gefühle werden zurückkommen. Du wirst jedes wieder fasziniert sein von ihm. Seht ihr, wie wichtig Werke für Jesus sind?
Das ist halt eigentlich andersrum. Also ich sage, ich habe die Dinge ja getan, aus Liebe. Und das ist eigentlich der Gebrauch, ich liebe Dinge, um die Liebe zu gewinnen. Also wenn ich jetzt zurückkommen will, weißt du, das ist halt aus. Also das ist ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Motivation, die dann steckt. So einfach mal das, da denke ich mal drüber nach.
Und Jesus sagt, kehrt zu. Der Punkt ist, die erste Liebe hängt mit den ersten Werken unmittelbar zusammen. Und wenn wir Buße tun darüber, dass wir zurückgefallen sind und dass unser Herz nicht mehr leidenschaftlich und voll Feuer ist und dann zurückkehren, dann kehren wir zurück, praktisch zurück zu den ersten Werken. Das, was wir getan haben. So, weil mehr kann ich dazu nicht erklären. Es hängt einfach unmittelbar damit zusammen. Und immer wo ich gemerkt habe, ich bin abgefallen oder ich bin auf dem Weg abzufallen und bin kälter geworden, andere Dinge haben Raum in meinem Herzen eingenommen, die eigentlich Jesus gehört. Und ich wieder angefangen habe, die ersten Werke zu tun. Ich zurückgekehrt bin zu den Gewohnheiten. Das sind ja oft Gewohnheiten, die auch mit Disziplin zu tun haben. Wenn ich da wieder zurückgekehrt bin, dann kam diese Liebe für Christus, diese Leidenschaft, diese Hingabe zurück und damit auch der Frieden. Okay, viertens. Jesus droht der Gemeinde Gericht an. Es ist nicht so wie ein Weihnachtsmann, aber bitte besser dich. Und wenn du es nicht tust, dann ist es halt nicht. Sondern Jesus sagt, gibt der Gemeinde Konsequenzen und stellt ihr die Konsequenzen für Unbußfertigkeit vor. Einen Sünder, der Buße tut, wird nicht gerichtet. Ist das nicht schön? Ein Sünder, der Buße tut, wird nicht gerichtet. Ein lauer Christ oder ein Christ, der seine Hingabe verloren hat, und aber dem das Leid tut und der dahin zurückkehren will, der wird nicht dafür gerichtet. Sondern er wird wiederhergestellt und der Heilige Geist spricht zu ihm, gibt ihm Frieden und der Verkläger der Brüder muss schweigen. Aber es gibt halt, aber Jesus wird es nicht ohne Konsequenzen lassen, wenn wir uns weigern, Buße zu tun. Jesus sagt hier in Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Er sagt hier eindeutig, wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, über etwas, wo ich eindeutig zu dir gesagt habe, du sollst Buße tun, und du bist überführt, dann werde ich das nicht ohne Konsequenzen lassen. Was bedeutet das, den Leuchter von der Stelle wegstoßen? Wahrscheinlich bedeutet das Bedeutungsverlust. Bedeutungslosigkeit. Das ist eine Interpretationssache, wir wissen nicht 100%, was es bedeutet, aber wenn wir die Leuchtergemeinden als Leuchter sehen, die eine Strahlkraft haben und die eine Auswirkung haben, einen großen Wirkungskreis haben und die im Geistlichen und auch im Natürlichen eine viel Bedeutung haben, dann ist das, wenn der Leuchter weggestoßen wird, Bedeutungsverlust. Und das siehst du auch in unserem Land und auch in der Kirchengeschichte. Gemeinden, Bewegungen, Denominationen, die einen riesen Einfluss hatten und deren Wort so viel Gewicht hatte und die so viel Bedeutung hatten, über die denkt heute keiner mehr nach. Die sind verschwunden. weil ihr Leuchter weggenommen wurde und dann die Bedeutungslosigkeit auf sie gewartet hat und sie runtergegangen sind und abgestiegen sind und kein Hahn mehr nach ihnen kräht. So würde ich das interpretieren. Kann auch sein, dass es was ganz anderes bedeutet. Vers 6. Und hier bei uns ist es Punkt 5. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Die Werke der Nikolaiten. Wahrscheinlich, ich habe es Thomas schon mal erzählt, weil ich das ziemlich cool fand, diese Erklärung. Wahrscheinlich haben wir es hier mit einem Sektenführer, mit einem abgefallenen Verführer zu tun, der Nikolaus hieß. Und wahrscheinlich war es sogar einer von den 7 Diakonen aus Apostelgeschichte Kapitel 6. Judas wird in der Jüngeraufzählung in den Evangelien immer als letzter genannt, weil er der Verräter ist. Und als letzter in dieser Aufzählung der 7 Diakone steht ein Mann namens Nikolaus. Und es wird vermutet, das kann man natürlich niemand kann das bestätigen oder irgendwie beweisen, aber es wird vermutet, dass dieser Nikolaus in irgendeiner Form zu einem Verführer oder zu einem Wolf im Schafpelz geworden ist und andere verführt hat und eine Spaltung gegründet hat, die von denen Jesus ganz eindeutig sagt, dass er sie hasst. Unser Jesus hat einen Hass in seinem Herzen, von dem er keine Buße tun muss. Halleluja. Jesus trägt einen Hass in seinem Herzen für bestimmte Dinge. In dem Herzen Gottes findet sich Hass. Und das ist logisch, weil wenn er liebt, muss er auch hassen. Niemand von uns liebt einen Menschen und hasst nicht etwas, was diesen Menschen zerstört oder vernichtet. Und so ist es so wichtig, dass wir nicht nur das empfangen und das so sehen, was Jesus liebt und das dann auch lieben, sondern dass wir auch seinen Hass in unser Herz empfangen und dass auch unser Hass mit ihm gleichgeschalten wird und wir das hassen, was er hasst. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 6. Ist die Verheißung an die Überwinder. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes steht. Dieser Baum ist der Baum, der uns ewiges Leben verheißt. Jesus sagt hier, wenn ihr diese Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die ihr habt, wenn ihr sie überwindet, weil Überwinder ist man nur, wenn man ein Hindernis vor sich hat. Wenn ihr treu seid in dem und durchringt und überwindet, dann werde ich euch von diesem Baum zu essen geben. Was nichts anderes bedeutet, als ihr werdet ewig leben und nicht sterben. In der Baum im Paradies Gottes, 1. Mose Kapitel 2 oder 3, ist der Baum, wenn sie von diesem Baum essen, werden sie ewig leben und nicht sterben. Nachdem nimmt Jesus ihr Bezug und sagt, wenn ihr überwindet, dann werdet ihr in das ewige Leben eingehen. Jesus, wir danken dir, dass du durch deinen Geist zur Gemeinde redest. Du sagst, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und Herr, wir bitten dich, dass wir geöffnete Herzensohren haben, die hören, was der Heilige Geist, was du durch den Geist zu deiner Gemeinde sagst. Weil du redest auch heute, du sprichst auch jetzt, du sprichst auch zu uns und auch zu uns als Gemeinde. Und Herr, ich bitte dich auch, mit dem bevorstehenden Gemeindewochenende, jetzt übermorgen, vor allem übermorgen, wenn wir zusammen wegfahren, Jesus, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst, dass es eine Zeit wird, wo deine Gegenwart um uns herum ist und wo wir auch hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns eine rote Alarmleuchte mit Alarmstufe Rot schickst, und dass du unser Gewissen aufwächst, wenn unser Herz sich von dir entfernt und unsere Liebe erkaltet. Und du zwar einen Platz in uns hast, aber nicht den obersten. Ja, das soll nicht so sein. Wir wollen eine Gemeinde sein. Wir wollen Christen sein, die für dich leben, die nicht hineinfallen und dann am Ende für den Dienst an deinem Reich leben, aber nicht mehr für den König des Reiches. Wir bitten dich, dass du ja, unsere Liebe bewahrst und dass wir dir einfach mehr und mehr und mehr ja, anhängen und wir uns an dich hängen können. Geist Gottes, zeig uns auch, wie wir ganz praktisch trinken können aus den Quellen des ewigen Lebens, wie wir ganz praktisch uns befriedigen können und uns erfreuen können an dem Bild Gottes. Wie wir Gemeinschaft pflegen können mit Jesus. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.
Amen.